herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen waren in Obsession. Das ist ja schon der zweite Horrorfilm direkt hintereinander. Letzte Woche haben wir Backrooms gesehen. Diesmal ist es, wie der Name schon sagt, Obsession, also die Obsession. Ein junger Mann verliebt sich, aber wird offensichtlich nicht wirklich wiedergeliebt. Und dann findet er in einem Geschäft einen One-Wish-Willow. Das heißt, das ist so ein Stück Holz, und wenn man das durchbricht, wenn man sich was wünscht, dann wird das wahr. Es wird wirklich wahr, und man sollte sehr, sehr aufpassen mit dem, was man sich im Leben wünscht, für den Fall, dass es wirklich eintritt. Es gibt das Einzige, was schlimmer ist als ein unerfüllter Wunsch, ist ein erfüllter Wunsch, und das genau erleben wir dann hier. Ich meine, wir können spoilern, weil es, glaube ich, schon im Trailer absolut klar wird. Er wünscht sich, dass die Frau ihn liebt über alles. Das tut sie dann, aber das hat natürlich auch Konsequenzen. Das ist erstmal so die Rahmengeschichte. Und dann, fand ich, wird es eigentlich relativ konventionell erzählt. Es ist ein bisschen düsterer, auch ein bisschen schräger vielleicht, als so der übliche Teenie-Horrorfilm. Aber im Grunde ist es nicht ganz unerwartet. Heidi, wie hast du es empfunden?
Also ich war extrem interessiert, diesen Film zu sehen, und vielen Dank, dass du mit mir da reingegangen bist, weil er hat ja als Produktionskosten weniger als 1 Million gekostet und hat jetzt in hohen dreistelligen Millionenbetrag bisher eingespielt, ich glaube 450 Millionen oder sowas, und da ist ja noch kein Ende abzusehen. Und ich wollte mir das einfach angucken, auch weil es so ein bisschen getriggert wird als Incel-Horror. Ja? Also was machen so Männer, die nicht geliebt werden? Was fällt denen denn so trickreich ein? Und ich muss sagen, ich war schon sehr beeindruckt von dem Film, wie die es schaffen, einen Film zu drehen mit so wenig Geld, der aber nicht danach aussieht. Man muss schon sehr genau hinschauen und bemerken, dass natürlich bestimmte Szenerien nicht da sind und bestimmte Landschaften man nie sieht und so weiter. Das sieht man dann schon, dass gespart worden ist. Aber insgesamt ist das sehr, sehr gut gelöst. Und er hat auch sehr gute Protagonisten, das muss man schon sagen. Ich finde, die Idee ist einerseits konventionell und andererseits auch wieder nicht. Am Anfang denkt man, in was für einen komischen College-Film bin ich da reingestolpert, weil die ständig denkt man, ja, dann sag doch einfach mal, wie es dir geht. Ja? Die können sich nicht ausdrücken. Das heißt, am Anfang ist das eher so ein bisschen wie Comedy, ich kriege einfach nicht rüber, was ich sagen will, bevor dann dieses Wunderstäbchen gebrochen wird und äußerlich der Wunsch erfüllt wird.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Und was man dann halt sehr schnell merkt, ist halt, dass im Grunde die Protagonistin dann eingesperrt ist. Also ihr wahres Ich komplett überlagert wird durch dieses Wunder-Ich, was ihn liebt. Und dann wird es konventionell, kippt dann ab, der Horror. Und dann hat sich das Ganze hinterher, man weiß auch schon, wie die Geschichte ungefähr, wie die Lösung aussieht. Und diese Lösung tritt dann auch ein. Also insgesamt fand ich es interessant zu sehen. Allerdings saß ich immer da drin und habe immer gleichzeitig gedacht, wie die das machen. Und ich finde es auch total beeindruckend, dass er das selber geschnitten hat, dass irgendein Freund, der ein Sohn von einem Komponisten ist, fast alle Lieder geschrieben hat. Also wie viel Kreativität in einem kleinen Team einen Blockbuster auslösen kann, das finde ich schon, muss ich sagen, Chapeau. Und du?
Ich wundere mich so ein bisschen, das habe ich mich während des Films auch gefragt, was ist das jetzt, was die Leute da so begeistert? Also es ist so, dass ich konnte mich mit fast keiner Figur identifizieren, weil dieser junge Mann ist ein Idiot. Der kommt, hat mehrere Elfmeter sozusagen, die er easy verwandeln könnte, vor dem leeren Tor sozusagen, um dieser Frau seine Liebe zu erklären. Und das schafft er überhaupt nicht. Das schafft er in einem Ausmaß nicht, dass man auch denkt, ja, dann hast du leider Pech gehabt. Ja. Und als dann der Wunsch erfüllt wird, ist er ja noch inkompetenter, damit umzugehen. Weil er verursacht ja durch seine totale Unfähigkeit, mit der Situation umzugehen, dadurch verursacht er ja praktisch eine Katastrophe nach der anderen, die sich dann halt immer weiter steigert. Also er ist kein Identifikationsmaterial. Im Gegenteil, ist er vielleicht auch so ein halb liebenswerter, halb voll idiotischer Incel-Typ, der da auch...
Dödel.
Ja, genau. Die beiden Frauen, bevor das Wunder passiert, sind eigentlich die einzigen Vernünftigen. Der Freund von ihm ist sowieso auch irgendwie auf seine Art auch eine Pfeife. Und also dann war es schon mal schwierig, weil da ist eigentlich keine Figur so, wie man sich identifizieren kann. Die eine Frau kippt dann natürlich dann weg. Das finde ich total gute Idee, dass praktisch nach außen diese Nikki, Freaky Nikki, ihn liebt und die eigentliche Nikki nur schreit und eingesperrt ist praktisch in diesem Gefängnis, ja, und natürlich nicht mit ihm zusammen ist. Was tatsächlich dann natürlich dem Genre geschuldet ist, dass dann auch wirklich Splatter-Momente kommen. Und Jumpscare hin oder her, aber ich habe gedacht, ich springe aus dem Kinosessel. Es gibt eine Szene, wo es mich echt umgehauen hat. Also das fand ich, ja, man muss es mögen oder nicht mögen, es ist genretypisch, als diese Eifersuchtsattacke losgeht und wir sind schon hinter dem Spoiler-Alarm, als Sarah umgebracht wird. Da habe ich gedacht, ich falle um. Also das hat mich echt total, ich fand es großartig geschnitten und ja, aber... Also das ist wirklich eine Frage des Erwartungsmanagements. Ja, ich bin mit relativ hohen Erwartungen letzte Woche in Backrooms gegangen und durch diese großen Vorschusslorbeeren und so weiter auch mit relativ großen Erwartungen hier reingegangen. Und während Backrooms meine Erwartungen übererfüllt hat, weil ich was bekommen habe, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, war es hier so eine Variante von etwas, was eigentlich schon da war, mit weniger Geld, sehr professionell umgesetzt. Also das ist schon beeindruckend. Aber das Genre richtig so wirklich neu erfunden hat es nicht. Es ist düsterer, es ist schräger als das, was sonst im Genre abgeliefert wird. Aber mich hat es nicht so erreicht, wie ich erwartet hatte. Ich hatte wirklich erwartet, dass es klüger und hintersinniger am Ende ist, was dabei rauskommt.
Aber vielleicht sehen wir ja da auch, dass Carrie Barker eigentlich ein Comedian ist. Dass der also eine Hauptperson hat, die er da rumstolpern lässt. Der stolpert ja nur. Ja? Also der stolpert ja von einem Blödsinn in den nächsten Blödsinn. Also es hat schon auch, es fehlt Ironie, aber so ein bisschen Comedy ist da schon drin. Und vielleicht ist das auch ein Schlüssel. Und als wir aus dem Kino raus sind, saßen die jungen Pärchen alle noch da und haben sich amüsiert irgendwie. Und du hast ja auch gesagt, es ist ein Pärchenfilm. Ja. Vielleicht ist das auch, sag ich mal, Generation jüngerer Pärchen. Und bestimmte Dinge kriegen wir einfach nicht mehr so auf die Reihe in unserem Alter. Kann ja auch sein, ja, dass das so ein bisschen an uns vorbeischießt. Ja.
Aber du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Ich glaube, wenn man diesen jungen Mann, der diesen Wunsch äußert, wenn man den als komische Figur sieht und wenn man eigentlich den Film sieht als eine Komödie sozusagen, eine hintersinnige schwarze Komödie, und er ist eigentlich der Typ, über den man lacht, das ist vielleicht gar nicht der schlechteste Weg in diesen Film hinein.
Ja, es ist eine Möglichkeit, ihn so zu sehen. Also hat mich nicht gepackt, aber phänomenologisch fand ich sehr interessant.
Ja. Also ich bin auch froh, dass ich ihn gesehen habe, aber ich kenne eine ganze Menge Menschen, die Horrorfilme nicht mögen, wo ich auch sage, ihr dürft ruhig zu diesem Film auch einen Sicherheitsabstand halten. Das ist auch so ein Unterschied. Backrooms ist ein Film, den kann man vielen Leuten, die keine Horrorfilme mögen, trotzdem empfehlen. So wie es wie Shining auch, ja. Und hier würde ich sagen, ist es schon doch sehr im Genre drin.
Ja, aber es ist ja so übertrieben auch, dass also diese Szenen, dass die ja auch schon eine Komik wieder haben. Also ich fand die total überdreht und deshalb haben die mich gar nicht so geschockt, weil das gar nicht subtil war. Ja?
Aber wirkungsvoll. Was ich wirklich auch nochmal respektieren muss, ist die junge Frau, die Nikki spielt, ganz, ganz schwieriger Job, die normale Nikki zu spielen, die liebestolle Nikki zu spielen, die durchgedrehte, die selbstzerstörerische. Das sind so viele verschiedene Elemente und Grimassen und also das war sehr beeindruckend. Als schauspielerische Leistung war es sehr, sehr stark. Ja, wie viel eingetretene Türen von 0 bis 10 geben wir denn diesem Film?
5.
Ja, ich gebe sogar 6, auch wenn er mir jetzt, wenn er mich nicht gepackt hat, muss ich doch sehr respektieren, wie viel sie erreicht haben mit doch sehr überschaubaren Mitteln. Vielen herzlichen Dank. Und dieser Podcast steht unter?
Unter Creative Commons.
Vielen Dank.